Sie sehen, beide Banken haben sich grob halbiert in dem Jahr, das heißt um 50% ihres Wertes verloren. Wenn Sie also der Empfehlung sozusagen, die ich 2017 ausgesprochen habe, gefolgt sind und sagen, Banken sind kein gutes Geschäftsmodell und sind da short gegangen, dann haben Sie da schon gut dran verdient. Die 3 Milliarden Bewertung nach normaler Zinsopportunitätskostenkalkulation im Dividendendiskontmodell heißt, dass der Markt hier nicht auf einen Cashflow wettet, sondern auf die Rettung.
Übrigens im Verfassungsschutzgutachten zur AfD steht auch drin, dass natürlich übermäßige Kritik an den bestehenden politischen Zuständen ein Problem sei. Steht so wörtlich drin. So, also so weit sind wir und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir einige sind, die auftreten und das hoffentlich immer mehr werden. Dr. Karl, wir freuen uns auf den Vortrag.
Vielen Dank, Herr Otte. Ja. Guten Tag. Erstmal vielen Dank für die freundliche Einladung. Bin sehr gerne hierher gekommen. Es lohnt sich ja auch um die Jahreszeit immer mal schön in das Alpenland zu reisen. Man bekommt eine schöne Landschaft zu sehen und man bekommt was Gutes zu essen. Das ist also sozusagen das Vergnügen ganz auf meiner Seite. Herr Professor Otte hat es schon erwähnt, ich bin, wie soll ich sagen, in meiner Sprache manchmal etwas vorlaut. Ich bitte also um Nachsicht, wenn ich die ein oder andere Schmerzgrenze inhaltlicher Art, allerdings nur nicht höflicher Art natürlich, aber inhaltlicher Art bei dem einen oder anderen Aspekt meines Vortrags überschreite. Ich fange ganz kurz damit an, Ihnen kurz zu zeigen, was ich geschrieben habe, weil ich will mich natürlich an diesen Büchern bereichern. Das gehört sich ja auch so, hat ja ein bisschen Arbeit reingesteckt. Ich habe 2013 das erste Buch zur Frage der Finanzkrise veröffentlicht, damals noch unter Pseudonym Diogenes Rant, vom englischen Ranting, das eigentlich so viel heißt wie Rummotzen. Verzockte Freiheit hat sich mit der Frage befasst, ob eigentlich die Finanzkrise 2007, 2008 ein Marktversagen war oder eben ein Politikversagen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es eindeutig ein Politikversagen war, denn die Politik und die Regulierung haben an jedem Schritt die Anreize so gesetzt, dass das genau passieren musste, was dann hinterher passiert ist. Es machen sich nur viel zu wenig Menschen die Mühe, das mal rauszuarbeiten. Das fing an bei der Frage, dass die Ratingagenturen ein Monopol hatten. Also es war wirklich ein Monopol, denn die drei Ratingagenturen, zwei größten davon mit 90% Marktanteil, gehören den gleichen Leuten. Das war immer staatlich gewollt und gefördert. Ging über die Frage, dass die amerikanische Regierung Banken gezwungen hat, Kredite an nicht kreditwürdige Immobilienhäuslebauer zu vergeben. Und so hat sich das durch die ganze Kette der Wertschöpfung durchgezogen. Und es war eigentlich zwingend, dass passiert ist, was passiert ist. Es wäre in einem echten marktwirtschaftlichen System niemals passiert. 2017 habe ich dann den Draghi-Crash veröffentlicht. Da habe ich mich 2,5 Jahre mit rumgequält, um ehrlich zu sein. Weil die Analyse habe ich im Jahr 2015 erstellt. Und die Analyse werden Sie gleich sehen im Detail. Und worum ging es da? Ich habe mir angeschaut, wie die Nullzinspolitik die Bilanzen und auch die Ertragslage der Banken in ganz Europa verwüstet. Die Zahlen dazu werden Sie wahrscheinlich gleich ziemlich erschrecken. Aber die Zahlen sind so, wie die Zahlen sind. Und dann habe ich 2,5 Jahre lang versucht, die Politik dafür zu sensibilisieren, in unzähligen Einzelgesprächen in Frankfurt und Berlin und Brüssel. Und bin da auf komplett taube Ohren gestoßen, solange bis dann der von mir sehr geschätzte Professor Thomas Mayer, frühere Chefvolkswirt der Deutschen Bank, zu mir sagte, jetzt veröffentlich es endlich mal. Und dann habe ich das dann gemacht. Jürgen Stark, der frühere Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, hat das Buch vorab gelesen und dann sich öffentlich dahingehend geäußert, dass er gesagt hat, ein Weckruf, der hoffentlich nicht zu spät kommt. 2018, dann erst vor wenigen Wochen, 3. Dezember 2018, ist quasi in Anführungszeichen die Fortsetzung erschienen, obwohl nur eins der 6 Kapitel sich mit der Fortsetzung der Analyse des Draghi-Crash befasst. Die anderen Kapitel befassen sich mit unseren anderen Wirtschafts-, Gesellschafts- und sicherheitspolitischen Themen, wo wir überall die gleichen Fehler machen, nämlich wir unterdrücken die Volatilität, wir unterdrücken Versuch und Irrtum, wir unterdrücken die Unbequemlichkeit und damit den Lerneffekt in unserer Gesellschaft und stauen auf diese Weise als Gesellschaft enorme Ungleichgewichte auf. Und zwar in jedem gesellschaftlichen Subsystem, das wir anschauen. Ob das die Geldpolitik ist, ob das die Wirtschaftspolitik ist, ob das die Bevölkerungspolitik ist, ob das die Gesundheitspolitik ist, die Wohnungspolitik, innere und äußere Sicherheit, Zuwanderung, egal was Sie anfassen, es wird so gemacht, dass man hässliche Bilder vermeiden möchte, Unbequemlichkeiten vermeiden möchte und dann spart man sich die wirklich schlimmen Themen für später auf. Hinterher wird es schlimmer, aber man hat es vor sich hergeschoben bis hinter die nächste Wahl. Und das führt nach meiner Überzeugung dazu, dass wir heute vor einer disruptiven Veränderung in Europa stehen, wie wir sie seit 1929 nicht mehr hatten. Ich habe dann auch einen ganz guten Lauf, das ist ein Screenshot von dem 9., vom 9.3., also erst ein paar Tage her, auf den ersten 10 Plätzen der Management-Bestsellerliste Internationales Management bei Amazon habe ich 5 insgesamt, den 1., 2., 4., 6. und 9. Platz. Also ich kann mich nicht beklagen. Das ist deswegen so, weil die einzelnen Ausgaben, Kindle-Ausgabe, Hörbuch und so weiter, die zählen als separate Bücher. Und jedes von denen hast du dann doch trotzdem noch unter die ersten 10 geschafft. Ja, was ist unser Problem, meine Damen und Herren? Unser Problem ist, dass unsere Gesellschaft einem Leitbild der Risikoaversion folgt. Wir wollen keine Risiken. Niemand von uns will Risiken. Klar, Risiken sind unbequem. Und von der Politik erwarten wir, oder jedenfalls die Mehrheit der Wähler, dass jede Unbequemlichkeit von uns fernhält, jede Volatilität. Und die Unterdrückung von Risiko und Volatilität durch alle möglichen Maßnahmen der Politik führt aber nicht zur Abschaffung, sondern sie führt zum Aufsparen, zur Akkumulation der Volatilität. Und die Krise unserer Gesellschaft, die aus diesen akkumulierten Ungleichgewichten resultiert, ist im Grunde genommen genau das Ergebnis dessen. Wir unterdrücken Risiken, wir sparen sie quasi auf, dadurch werden sie immer größer, wir sperren sie in eine Box. Irgendwann reicht diese Box nicht mehr aus, um den Laden zusammenzuhalten, und die Sache kommt zu einer plötzlichen Entladung. Und der Prozess ist unausweichlich, und zwar deswegen, weil Volatilität letzten Endes der Ausdruck von Versuch und Irrtum ist. Die meisten hier im Raum sind Unternehmer. Ihnen ist bewusst, was Versuch und Irrtum bedeutet. Sie versuchen etwas und scheitern damit, dann haben sie was gelernt. Sie versuchen etwas und es gelingt und dann haben sie auch was gelernt. So funktioniert gesellschaftlicher und wirtschaftlicher, technologischer, betriebswirtschaftlicher, ökonomischer Fortschritt. Wenn Sie keine Volatilität mehr haben dürfen, keine Risiken mehr haben dürfen, dann dürfen Sie auch kein Versuch und Irrtum mehr haben. Letzten Endes führt diese Politik zu einer Unterdrückung von Versuch und Irrtum. Und wenn wir Versuch und Irrtum abschalten, dann schalten wir den evolutionären Lernprozess der Gesellschaft ab, und zwar auf allen Feldern, die wir haben. Weil aber in Kalifornien und in China und in Israel und sonst wo die Leute sich unserer Lernverweigerung wohl kaum anschließen werden, entsteht eine Distanz zwischen uns und denen. Unser ökonomisches oder gesellschaftspolitisches Subsystem Bundesrepublik Deutschland fällt zurück im Vergleich zu den anderen auf verschiedenen Teilbereichen. Und diese Distanz, die sich dann aufbaut, erzeugt eine Spannung zwischen den einzelnen Systemen. Und die führt dann zu einer Entladung. Und weil wir das in allen Teilsystemen gemacht haben und diese Teilsysteme untereinander verwoben sind, führt eine ökonomische Entladung, wie wir sie unmittelbar im Bankensystem vor uns haben, dazu, dass auch die anderen Ungleichgewichte in der Politik, in der Sicherheitspolitik und sonst wo wahrscheinlich dann in der Folge zur Entladung kommen. Und diese Diskontinuitäten, wie ich sie nenne, sind deswegen nicht isoliert. Also nehmen Sie beispielsweise, was ist 1929 passiert. Wir haben da eine große ökonomische Diskontinuität erlebt. Das Ergebnis war eine politische Diskontinuität 4 Jahre später, 1933. Dieses Risiko haben wir diesmal auch. Und zwar deswegen, weil wir genau das Gleiche getan haben wie damals. Wir haben ökonomische Ungleichgewichte angespart und haben gleichzeitig politische Ungleichgewichte angespart. Denn die Spaltung der Gesellschaft, die war wahrscheinlich noch nie so tief seit 1945. Woran liegt das? Mit unserer Political Correctness unterdrücken wir eigentlich genau das im politischen Diskurs, was wir in der Ökonomie auch machen. Wir unterdrücken die unschönen Bilder, die unschönen Worte, das Aussprechen der Wahrheit, wenn Sie so wollen. Und deswegen stehen wir heute vor einer Reihe von 5 großen Diskontinuitäten. Ich diskutiere sie heute nicht alle, aber ich hoffe, Ihr Interesse geweckt zu haben. In den schwarzen Schwänen sind sie alle in Ausführlichkeit diskutiert, nämlich im Geldsystem, im Internet, in der Parteiendemokratie, die ich als quasi an ihrem Ende ansehe, in der Unternehmenswelt, wo wir uns auch mit den großen Aktiengesellschaften und Konzernstrukturen leisten, die sich, wie soll ich sagen, der Lernfähigkeit verweigern und der Lernunwilligkeit verschrieben haben, und in der Geopolitik. Und starten wir jetzt und fokussieren wir uns heute auf die Geld- und bankenpolitische Frage, dann können Sie eigentlich meine Hypothesen in 8 Punkten zusammenfassen. Erstens, die Geldpolitik der EZB ist planwirtschaftlich und hat mit Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Zweitens, diese Geldpolitik folgt falschen keynesianischen Modellen, die die Realität nicht abbilden. Also wir bauen gigantische Modelle und haben riesige Rechenkapazitäten akkumuliert, wo wir das alles durchschleusen, und wir bilden uns ein, dass diese riesigen Rechenkapazitäten uns ein Bild der Realität geben. Das ist nicht der Fall. Wir können diese Realitäten in ihrer Granularität und ihrer Komplexität gar nicht abbilden mit Modellen. Aber die EZB bildet sich ein, dass sie dann nur lang genug rechnen muss und genug Modelle bauen muss, dass sie dann irgendwie funktionieren würde. Drittens, die Nullzinspolitik, die wir ja über alle Laufzeiten haben. Das heißt, wir haben bei 0 Jahren oder bei Tagesgeld haben wir minus 0,4% und bei 10 Jahren haben wir so knapp über 0%, also ein plus 0, irgendwas, also mit kaum einer Distanz zwischen den beiden. Diese Nullzinspolitik über alle Laufzeiten, die zerstört die Ertragsbasis der Banken. Und das tut sie in hohem Tempo. Und die Banken haben auch keine Möglichkeit, sich dem zu entziehen. Ich erkläre Ihnen gleich noch, warum. Der Nullzins hält zugleich als Subvention solche Unternehmen am Leben, die von der schumpeterschen kreativen Zerstörung aussortiert werden sollten. Also Unternehmen, die ihre Kapitalkosten nicht mehr verdienen, die haben früher Pleite gemacht. Wenn aber die Kapitalkosten null sind, werden Unternehmen am Leben erhalten, die normalerweise eben pleite gegangen wären. Und was Sie beobachten können, ist, dass die Anzahl der Pleiten in den letzten 12 Jahren seit Beginn dieser Politik systematisch gefallen ist. Was das bedeutet und was das für Auswirkungen auf die Banken hat und auch auf unser Gesamtrisiko im Bankensystem und damit im Wirtschaftssystem, darauf gehe ich später noch ein. Diese Unternehmen, die da künstlich am Leben erhalten werden durch die Subvention des Nullzinses, machen mittlerweile etwa 12% aller Unternehmen in Europa aus. Es gibt Schätzungen von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die gehen sogar in Richtung 15%. Die haben sich nämlich vor einem halben Jahr mal hingesetzt und nachgerechnet, was ich da publiziert habe, und sind zum wesentlichen gleichen Ergebnis gekommen. Und diese Unternehmen werden bei einer Zinswende oder wenn es zu einer anderen Art der Gleichgewichtsstörung oder der gesamtwirtschaftlichen Störung kommt, werden diese 12% Unternehmen umkippen. Diese Pleiten werden nachgeholt. Die sind nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Denn eins ist ja klar, wenn Sie glauben, Sie könnten mit Subventionen ein Unternehmen fit und schlank und effizient und wettbewerbsfähig machen, dann glauben Sie auch, dass Zucker und Fett einen übergewichtigen Menschen schlank und fit und zum Bodybuilder macht. Da wird nichts draus, meine Damen und Herren. Und wenn es soweit sein wird, dass diese Störung kommt, dann werden diese 12% aller Unternehmen in sehr kurzer Folge kippen und werden unsere Wirtschaft und unser Bankensystem simultan in den Abgrund reißen. Und weil dieses kollabierende Bankensystem dann auch zu einer kollabierenden Geldmenge führen wird, denn Bankenkredit und Geldmenge ist identisch. Giralgeld ist also jeder Kredit, der vergeben wird, erhöht die Giralgeldmenge, und Giralgeld macht nun mal einen viel größeren Teil der Geldmenge aus als die Zentralbankgeldmenge, die dort gedruckt wird, führt das zu einer kollabierenden Geldmenge und damit zu einem deflatorischen Schock. Und dieser deflatorische Schock ist auch zwingend. Das heißt, was die Zentralbank macht, ist, in ihrer verzweifelten Bemühung, Inflation zu schaffen, schafft sie die Voraussetzung für den größten deflatorischen Schock seit 1929. Es gibt Wege aus dieser Falle, können wir nachher vielleicht noch darüber diskutieren, aber die Politik weigert sich standhaft, die zu gehen. Fangen wir an mit den Zombie-Unternehmen. Herr Otter hat gerade schon erwähnt, die meisten Banken im deutschsprachigen Raum und in einigen anderen Ländern auch arbeiten mit Kreditrisikosystemen, die unter meiner Federführung entwickelt worden sind. Was sind das für Systeme? Wenn Sie zu einer Bank gehen und einen Kredit wollen, dann kriegen Sie nach Basel II/III ein sogenanntes internes Rating verpasst. Bewerfen Sie mich jetzt bitte nicht mit faulen Eiern, ich bin nur für die Hälfte, ich habe die Bombe nur gebaut, ich habe sie nicht abgeworfen. Also Sie kriegen also dann ein internes Rating, weil Sie als Unternehmer oder auch als Konsument oder auch als Großkonzern, Sie gehen zur Bank, Sie kriegen dieses interne Rating, und diese internen Ratings funktionieren mit sogenannten Key-Performance-Indikatoren. Da werden also nach Eigenkapitalquote und Zinstilgungsdeckung und Liquiditätsreserven und so weiter, werden Sie da beurteilt. Dann bekommen Sie eine Ausfallwahrscheinlichkeit, mit der Sie dann Ihren Kredit nicht zurückzahlen, und nach dieser Ausfallwahrscheinlichkeit berechnet sich zumindest theoretisch auch der Zins, den Sie zahlen müssen. Das ist also ein Teil der Zinsberechnung, damit das Risiko adjustiert funktionieren kann. Es macht also durchaus einen gewissen Sinn. Und als wir das zwischen den Jahren 1998 und 2006 für all die Banken gebaut haben, haben wir festgestellt, auf Basis von alten Daten, dass im Laufe der letzten Jahrzehnte vorher die durchschnittliche Ausfallrate von Unternehmen 1,5 bis 2% beträgt. Sie brauchen das nicht fotografieren. Jeder, der es haben möchte, kann die Slides als PowerPoint oder PDF haben. Ist überhaupt kein Problem. Kann ich gern zur Verfügung stellen. Und das müssen Sie auch wissen, wenn Sie solche Systeme bauen. Was ist der Durchschnitt dieser Ausfallrate? Weil, wenn Sie das nicht wissen, können Sie keine statistischen Systeme so kalibrieren, dass da eine vernünftige Aussage dann hinsichtlich der Ausfallrate eines Einzelratings herauskommt. Sie wollen ja wissen, ob das Unternehmen eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 1 oder von 5 oder von 10% hat oder von 0,1. Das können Sie nur machen, wenn Sie wissen, was die Durchschnittsausfallwahrscheinlichkeit war und wie sich die Guten von den Schlechten unterschieden haben. Das ist ziemlich viel Statistik, die da reinfließt, ziemlich viel Arbeit und Zahlenwälzerei, die Sie da haben. Aber das ist das, was wir festgestellt haben. Und was ist 2006, 2007 passiert? Wir hatten vor der Krise eine Ausfallrate in der Gesamtwirtschaft, die lag unter dem langjährigen Mittel. Das ist auch logisch und das muss so sein, weil in der Hochkonjunktur, die wir damals hatten, fallen weniger Unternehmen aus als in der Rezession. Jetzt ist die Rezession gekommen und was hätte passieren müssen? Die Ausfallrate hätte leicht über diesen Korridor ansteigen und anschließend wieder abfallen müssen. Das ist das, was wir in den letzten 40 Jahren vorher beobachten konnten und eigentlich in den letzten 100 Jahren vorher. Aber die Datenqualität vor 1950 ist ziemlich miserabel, muss ich zugeben. Also, aber wahrscheinlich hat es sich da auch nicht anders verhalten. Was ist stattdessen passiert? Wir haben erst in der Krise 2008 mit Lehman so Dinge wie Verschrottungsprämie, fiskalische Impulse und so weiter gesetzt. Und dann haben wir die Zinsen gesenkt und haben sie als weiter gesenkt. Und was passiert ist, dass diese Ausfälle der Unternehmen seitdem gesunken sind. Sie sind gefallen, gefallen, gefallen in gerader Linie. Und obwohl diese hier nur bis 2016 gehen, ich kann Ihnen sagen, 2017, 2018 war noch niedriger. Also das ist auf neuem Rekordtief. Das liegt jetzt nur noch bei knapp 0,5% Ausfallrate. Das heißt also, nicht mehr 1,5 bis 2, sondern nur noch ein halbes. Und jedes Jahr sind also weniger Unternehmen ausgefallen, als hätten ausfallen müssen nach dieser Erfahrung. Sodass Sie sagen können, hier sind 1,5% zu wenig ausgefallen und hier 1,4 und hier 1,3. Und wenn Sie diese Pfeile alle aufsummieren, dann kommen Sie halt auf 12 bis 15% aller Unternehmen, die ausgefallen wären, es aber nicht getan haben. Und die Frage ist, wo sind die? Wer sind die? Was tun die? Was produzieren die? Und wir wissen, dass diese Ausfälle nachgeholt werden im Fall einer Zinswende. Und das ist auch genau der Grund, warum die EZB neben der Tatsache, dass Italien existiert, die Zinsen nicht erhöhen kann. Man hat also im Grunde genommen das Monster Italien gefüttert und hat sich dabei ein zweites Monster herangezüchtet. Also ich glaube, die wichtigste Lehre der Geldpolitik der letzten 10 Jahre ist, dass Monster, die man füttert, Kinder kriegen. Jetzt kommen wir zu den Erträgen der Banken. Das ist nämlich der zweite Zünder an der Bombe. Ich war mal bei der Bundeswehr 2 Jahre als Pionier. Da machen Sie eine Sprengausbildung. Und wenn Sie mal eine Sprengausbildung gemacht haben, dann wissen Sie, jede ordentlich konstruierte Bombe hat mindestens 2 Zünder. So auch diese. Was passiert also hier? Wir haben in einer normalen Welt haben wir eine normale Zinsstrukturkurve. Am kurzen Ende ist der Zins niedrig und über die Laufzeit steigt er dann an und bei 10-Jährigen ist er dann entsprechend höher. Es verflacht sich da so ein bisschen, aber das ist so ein typischer aus. So sieht die typische am Markt sich bildende Zinsstrukturkurve aus. Meistens hier so irgendwie so 1 bis 2% hier unten, je nach Konjunkturlage 3 bis 5% hier oben. So, was passiert dann in dieser Welt? Die Banken haben 3 Margen, die 80% ihres Einkommens ausmachen. Die anderen 20% kommen aus Kontoführungsgebühren, Überweisungsgebühren und was da so alles an Gebühreneinnahmen da ist. Aber im Wesentlichen haben Sie also 3 Margen aus der Kreditsituation und aus der Sparsituation, an denen die Banken 80% ihres Einkommens erzielen. Wir fangen an mit der Sparmarge. Das geht ganz einfach. Sie liefern das Geld bei der Bank ab, Sparbuch, Sie kriegen 1%, aber der Overnight-Zins ist 2%, hat die Bank schon 1% verdient. Das ist wirklich leicht verdientes Geld, da muss man nicht viel zu können. Das ist die Sparmarge, das ist also ganz, ganz easy. Und dann geht die Bank natürlich her und verleiht das Geld nicht overnight am Markt, sondern sie verleiht es vielleicht in 10-jährige Bau- oder Investitionskredite oder 5-jährige. Und die Differenz, die Sie da sehen, das ist die Transformationsmarge. Und die kann die Bank auch ohne Probleme machen, weil sie weiß, es werden normalerweise, solange sie vernünftig wirtschaftet, nie die Leute alle gleichzeitig das Geld abheben. Das revolviert sich. Das ist diese Fristentransformationsfunktion. Das ist eine wesentliche volkswirtschaftliche Funktion, die die Bank erfüllen muss. Das kann sie auch in normalen Zeiten. Sodass sie also hier nochmal ein paar Prozentpunkte verdient. Und weil sie das Geld natürlich nicht an die Bundesrepublik Deutschland verleiht, sondern also arme Wichte wie Sie und mich, kriegt sie auch nochmal eine Kreditmarge obendrauf, weil wir eben nicht AAA sind. So, diese 3 Komponenten machen 80% der Erträge, nicht der Gewinne, der Erträge der Banken aus. Was passiert, wenn die Zinsstrukturkurve, so wie jetzt durch die EZB-Politik geschehen, künstlich verflacht wird, durch diese ganze Manipulation von Geld- und Anleihenmärkten? Wir haben eine Sparmarge, die ist -0,6%. Minus. Das heißt, im Moment, wo die Bank das Geld entgegennimmt, verliert sie schon 0,6%, statt hier 1% zu gewinnen. Warum? Weil 0,4% Strafzins muss sie zahlen. Ja, am kurzen Ende, wenn sie es bei der Bundesbank anlegt, weil sie keine anderen Möglichkeiten hat, es zu investieren. Und dann hat sie nochmal Kosten obendrauf. Ja, also 20 Basispunkte Kosten sind da. Da kann die Bank so schlank und rank und effizient sein, wie sie will. 0,6 sind weg. Das heißt, die Sparmarge ist nicht nur weg, die ist von vornherein negativ. So, die Transformationsmarge, die ist eigentlich theoretisch noch ein bisschen da. Also wir haben hier -0,4, hier haben wir +0,4, könnte man irgendwie die 0,8 rauskitzeln. Ja, wenn Sie suizidal veranlagt sind als Banker, dann tun Sie das. Also Sie werden überrascht, wie viele Banker immer noch suizidal veranlagt sind. Aber was passiert da? Wenn Sie das verleihen zu 10 Jahren und dann steigt der Zins tatsächlich mal auf 2% oder 3%, dann müssen Sie das 10 Jahre lang zu 2% refinanzieren. Wenn Sie aber nur 1% kriegen und 2% dafür zahlen, dann ist das Ihr Bankgeschäftsmodell auf den Kopf gestellt, buchstäblich, das können Sie nicht lange überleben. Dieses Transformationsrisiko wird also dadurch extrem hoch, dass die Zinsstrukturkurve so flach verläuft, wie sie verläuft. Wenn sie steil verläuft, ist das kein Problem, weil dann haben Sie geringfügige Schwankungen hier und geringfügige Schwankungen hier oben. Bis das mal umkippt und invers wird, sodass Sie tatsächlich Geld drauflegen als Bank, müssen Sie schon relativ starke Zinsschwankungen am Markt erleben. Das passiert in aller Regel alle Jubeljahre mal, aber nur vorübergehend. Das heißt, Sie können dieses Risiko gut kalkulieren und Sie können es als Bank auch eingehen. Aber hier können Sie es nicht mehr eingehen. So, das heißt, die Transformationsmarge ist risikoadjustiert auch tot. Die können Sie, obwohl sie theoretisch noch ein bisschen da ist, die können Sie nicht mehr nehmen, jedenfalls nicht bei Verstand. Sodass also 2 von 3 Margen schon weg sind. Und was macht dann die Bank? Die sagt, ich stürze mich jetzt auf das eine Geschäft, was noch da ist. Ich stürze mich auf den Kredit. Und der Kredit, der ist dann sozusagen der Notnagel, auf den alle gehen. Und was passiert in einem Markt, in dem die Nachfrage konstant ist und das Angebot steigt? Der darf ruhig hierbleiben. Das ist kein Problem. Stört die Konzentration gar nicht. Tschüss. Wenn also die Nachfrage konstant ist, das Angebot steigt, dann fällt der Preis. Das ist auch irgendwie eine Regel, die können wir nicht außer Kraft setzen. Und damit schrumpft die Kreditmarge auch. Warum haben wir das in den Bankenbilanzen und in den GNVs der Banken bisher kaum bemerkt? Weil wir verschiedene Effekte bilanztechnischer Natur haben, die das überdeckt haben. Zunächst mal haben die Banken ein Kreditportfolio, das hat eine Durchschnittslaufzeit von 7 bis 10 Jahren. Da sind auch 15-jährige Kredite drin, sogar noch längere, mit einer riesenlangen Zinsbindung. Bis Sie dieses ganze Portfolio einmal umgedreht haben zu schlechteren Margen, dauert also eine Weile. Das heißt, das Ding hat Schwungmasse. Oder wie es ein Kollege von mir mal so schön formuliert hat, das ist, wie wenn Sie eine Gurkenraspel haben. Sie schneiden die Gurke ab, bis Sie dann mal am Daumenballen sind, dauert eine Weile. Das Blöde ist, dass die Bank mittlerweile am Ellenbogen sind. Und das sind deswegen am Ellenbogen, weil sie natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Effekten hatten, mit denen sie es auch noch verbergen konnten. Einer davon war beispielsweise überhaupt die Tatsache, dass die kurzfristigen Zinsen natürlich runtergegangen sind. Nehmen Sie beispielsweise einen Kredit, den hat man vor 5 Jahren vergeben. Man hat ihn damals mit Spareinlagen finanziert, die man zu 1,5% verzinsen musste. Man hat ihn damals vielleicht zu 3% auf 10 Jahre verliehen. Jetzt zahlt aber die Bank nicht mehr 1,5%, sie zahlt 0% da drauf. Das heißt, also sie hat 1,5% gewonnen, diesen Spekulationsgewinn, also das Transformationsrisiko kann auch zu einem Spekulationsgewinn führen, führt dazu, dass ich da eine Marge erwirtschafte, die eigentlich ein Spekulationsgewinn ist, aber ich kann mir das in den Zinsmargen gutschreiben. Und da vermengt sich dann durch diese mangelhafte Abgrenzung von Spekulationsgewinn und echtem betriebswirtschaftlichem, operativen Gewinn, vermischt sich das, die Grenze, und man kann das gut verbergen. Und die Banken haben natürlich noch eins gemacht, die haben gesagt, wir haben ja dieses neue Normal, also es wird nie mehr so sein, dass 2% der Unternehmen im Jahr ausfallen. Das ist jetzt, wir haben den heiligen Gral gefunden. Also es wird nur noch 0,5% sein in aller Zukunft. Und deswegen können wir unsere ganzen Rückstellungen für Drohverluste aus Kreditrisiken auflösen. Und dann hat man also in der Größenordnung von 1% der Bilanzsumme solche Rückstellungen in ganz Europa aufgelöst. Das ist eine ziemlich erklecklich große Summe. Also es klingt, 1% klingt sehr wenig, aber wenn Sie das mal beziehen auf das Eigenkapital der Banken, dann ist das ungefähr ein Drittel. Das heißt also, die Erhöhung der Eigenkapitalquote der Banken von 8% auf 12%, nicht der Bilanzsumme, sondern der sogenannten risikogewichteten Aktiva, die viel kleiner sind als die Bilanzsumme. Davon sind also von 8% auf 12%, das ist zur Gänze finanziert worden mit der Auflösung von Rückstellungen. Das heißt, der Puffer ist gar nicht größer geworden. Wir haben ihn einfach umgebucht von den Rückstellungen ins Eigenkapital. Unterwegs haben wir Gewinne produziert, die Scheingewinne waren, reine Luftnummern. Der Staatssäckel fand es super, weil die Gewinne mussten ja noch versteuert werden und hat noch dafür gesorgt, dass die Wirtschaftsprüfer Druck auf die Banken machen, damit sie es auch ja alles auflösen, weil das sind ja Steuereinnahmen. Die haben wir übrigens komplett schon ausgegeben bei der roten Null. Ja? Und mit all diesen Effekten hat man dieses Wegschmelzen der Erträge der Banken kaschiert, und das Ergebnis war, dass es lange nicht bemerkt worden ist. Als ich 2017 den Draghi-Crash veröffentlicht habe, da waren wir hier. Da habe ich damals gesagt, also diese Ertragserosion, die werdet ihr jetzt ganz schnell zu spüren bekommen, weil die Reserven, um sie zu verbergen, weg sind und aufgebraucht sind. Und genau das ist auch eingetreten. Sie sehen, hier sind die Erträge der Banken, also die gezeigten Erträge der Banken. Das ist ja Bilanz und Wahrheit, sind ja zwei verschiedene Dinge, aber die sind von 96 Milliarden auf 85 Milliarden gefallen. Also 10 Milliarden innerhalb von gerade mal 2 Jahren. Und 2018, da können Sie fest von ausgehen, hat sich das Ding hier unten ziemlich weit runtergebohrt. Also da fehlen wahrscheinlich noch mal 8 bis 10 Milliarden. Und Das führt zu einem ziemlich unangenehmen Phänomen. Was Sie hier sehen, haben wir mit Hilfe eines sogenannten Webcrawlers gebaut. Ein Webcrawler ist ein Programm, das schicken Sie durchs Internet und der sammelt Ihnen bestimmte Daten permanent ein. Er liefert die täglich, einmal geht er rund und dann liefert er Ihnen, oder so oft Sie wollen, liefert er Ihnen die aktualisierten Daten ab. Und dieser Webcrawler sammelt Cost-Income-Ratios von Banken. Und was Sie hier sehen, ist das gesamte deutsche Bankensystem auf einer Seite. Alle 1800 Banken, die es in Deutschland gibt. Und zwar sortiert nach zwei Dimensionen. Auf der einen Dimension haben Sie die Größe der Bank. Das heißt, die Breite des Balkens ist die Größe der Bank. Sie können sich vorstellen, dass das die größte Bank Deutschlands ist, deren Name mir gerade nicht einfällt. Und dann haben Sie dann die ganz dünnen Balken, das sind Sparkassen, Genossenschaftsbanken, kleine Spardas und sonst was. Das ist, also, das sind also 1800 einzelne Säulen auf dieser Seite aufgebracht, die Sie so genau gar nicht sehen können, weil sie so eng miteinander. Aber die andere Dimension ist also nicht die Größe der Bank, sondern die Cost-Income-Ratio. Und bei 100% Cost-Income-Ratio, das heißt, dass die Kosten genauso hoch sind wie die Erträge. 100% Kosten bezogen auf das Einkommen. Das heißt also, wenn Sie über 100% sind, dann schreiben Sie Verluste als Bank. Dann sehen Sie hier, da gibt es so eine kleine Gruppe von Banken, die liegt da drüber. Das ist die Gruppe von Banken, die heute schon oder die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Statistik 2018, aber bezogen auf 2017er Zahlen, schon Verluste geschrieben hat und dann geht das so runter sortiert und das hier sind die besten Banken. Aber bevor Sie jetzt auf die Idee kommen zu glauben, dass es Banken gibt mit 25% oder 40% Cost-Income-Ratio, kann ich Ihnen sagen, das sind die Abwicklungsinstitute von der alten WestLB und der Hypo Real Estate. Die haben keine Kosten mehr. Da ist alles schon abgeschrieben, der ganze Apparat ist abgeschafft, da werden jetzt nur noch Abwicklungsgewinne erzeugt. Ja? Also in Wahrheit, die dürfen Sie gar nicht mitzählen, aber die sind da auch drin. So, was passiert jetzt, wenn Sie jedes Jahr die Erträge, die Sie zeigen können, weil die Reserven alle weg sind, um 10% abschmelzen? Das ist ganz einfach. Sie können im Prinzip diese 100%-Linie hier um 10% jedes Jahr nach unten transformieren und dann sehen Sie, welche Banken in welchem Jahr in die roten Zahlen rutschen. Das heißt also, in 2018, das werden Sie gleich sehen, habe ich prognostiziert damals, dass diese Banken hier in die roten Zahlen rutschen, also hier auf diese 100%-Grenze zu. Im Jahr 2019, das werden Sie Ende dieses Jahres sehen, dann werden diese Banken hier in die roten Zahlen rutschen, im Jahr 2020 diese hier und so weiter. Und hier sehen Sie, was passiert ist in der Zwischenzeit. Ja, wenige Monate später haben wir die ganzen neuen Zahlen. Da hat mir die Deutsche Bank den Gefallen getan, die Statistik ganz allein zu erfüllen. Weil die natürlich, dadurch, dass sie 102% Cost-Income-Ratio gezeigt hat im letzten Quartal, hat die Statistik sozusagen verifiziert. Dann haben wir hier noch eine Bank, die hat eine ausgewiesene Cost-Income-Ratio von 60%, aber die Analysten nach der Komplettanalyse der Bilanz und der G&V sagen, in Wahrheit hat sie 100. Also die hat sich sozusagen da hochkatapultiert. Und so gibt es noch ein paar andere, die auch schon weiter drüber liegen. Aber was wir im Wesentlichen sehen werden, falls ich recht habe, und ich glaube, dass das einigermaßen sauber gerechnet ist, ist, dass wir Ende des Jahres diese rote Linie hier haben, im Wesentlichen hier dieser Ausreißer, den müssen wir dann nach rechts schieben. Ja, und dass das ungefähr das Bild ist, was wir dann zu sehen bekommen. So, gehen wir zurück. Was passiert denn im Jahr 2020? Im Jahr 2020 schreiben mehr Banken Verluste als Gewinne. Das heißt, das Eigenkapital des Systems fängt an zu erodieren. Und das hat Folgen. Meine Damen und Herren, das hat ziemlich drastische Folgen. Das hat deswegen drastische Folgen, weil das System Eigenkapital braucht, um Kredit vergeben zu können. Sie müssen einen Kredit, wenn Sie als Bank einen Kredit vergeben, von sagen wir mal 1 Million, dann müssen Sie eine gewisse Menge Eigenkapital darunter legen, um das abzusichern, denn sonst haben Sie keine Risikotragfähigkeit. Da sind Sie auch gesetzlich dazu verpflichtet. Also sowohl ökonomisch als auch regulatorisch nach Basel II/3 müssen Sie Eigenkapital haben, um einen Kredit vergeben zu können. Wenn das Eigenkapital des Systems schrumpft, dann schrumpft die Kreditvergabekapazität des gesamten Bankensystems in Europa. Das heißt also, Banken, die einen Banken, die Verluste machen, die haben wir ja immer, aber andere Banken können dann einspringen. Das wird dann nicht mehr der Fall sein, weil das Gesamtsystem in seiner Risikonahmekapazität anfängt zusammenzuschnurren. Und wenn das passiert, dann haben wir einen ganz einfachen Effekt. Wir haben eine Kreditkontraktion. Und eine Kreditkontraktion führt dazu, dass die Margen wieder steigen, eigentlich gut für die Banken. Aber Margen sind nichts anderes als Zinsen aus Sicht der Zombie-Unternehmen. Das heißt, die Finanzierungskosten der Zombie-Unternehmen steigen dann an. Oder sie kriegen gar keinen Kredit mehr, weil die Banken bis dahin gelernt haben, die Zombies von den Nicht-Zombies zu unterscheiden. Und dann werden die umkippen. Und wenn diese Zombies umkippen, dann werden sie das Eigenkapital des europäischen Bankensystems in einer Frage von 3 Monaten, 6 Monaten, maximal 10 Monaten auffressen. Die ganzen 1500 Milliarden Eigenkapital des europäischen Bankensystems werden verschwinden innerhalb von Monaten. Das heißt, unser Bankensystem wird pleite sein, und zwar tutto completo. Denn die Kredite, die an diese Zombie-Unternehmen ausgereicht sind, überschreiten das Eigenkapital des europäischen Bankensystems. Schauen Sie sich hier beispielsweise die Deutsche Bank an, nicht weil die böse wäre, sondern weil die so lieb ist, relativ gute Zahlen zu ihren Cost-Income-Ratios zu veröffentlichen. Das sind die Kosten und die Erträge der Deutschen Bank seit dem ersten Quartal 2013. Und da sehen Sie hier, die hatten in diesem Quartal 9,5 Milliarden Erträge und 6,6 Milliarden Kosten. Das heißt also, sie haben knapp 3 Milliarden Gewinn gemacht in dem Quartal. Und unter Schwankungen sehen Sie, wie diese beiden Trendlinien sich da nach unten bewegen. Und im ersten Quartal 2018 haben diese beiden Trendlinien sich überschnitten. Und daran können Sie sehen, dass also diese Bank quasi den Kostenwettlauf verliert. Und was jetzt hier noch nicht eingetragen ist, aber die letzte, die Q4-Zahl, die ist gerade veröffentlicht, da hat sich also diese Linie wieder überschnitten. Das heißt also, da hat die Bank mehr Kosten gehabt als Erträge, weil die Erträge einfach weiter gefallen sind, entsprechend der Projektion und mit den Ursachen, die wir gerade diskutiert haben. Und so geht es aber dem gesamten Bankensystem. Aber es ist natürlich so, dass die Märkte, die Aktienmärkte, die beobachten das und die schauen sich an, was passiert in der beiden Banken. Und deswegen, weil wir ja diese wunderschöne Fusionsdiskussion ja seit ein paar Tagen haben, habe ich diese beiden hier mal rausgesucht. Und das ist der Kursverlauf der Deutschen Bank und der Commerzbank im Jahr 2018, jeweils vom 1. Januar bis 31. Dezember. Sie sehen, beide Banken haben sich grob halbiert in dem Jahr, das heißt um 50% ihres Wertes verloren. Wenn Sie also der Empfehlung sozusagen, die ich 2017 ausgesprochen habe, gefolgt sind und sagen, Banken sind kein gutes Geschäftsmodell und sind da short gegangen, dann haben Sie da schon gut dran verdient. Eine deutsche Bank hat einen Bilanzwert, ein Eigenkapital in der Bilanz von 63 Milliarden stehen und sie hat einen Kurswert von 15 Milliarden. Naja, seit ein paar Stunden ist es noch ein bisschen Ticken weniger. Aber reden wir mal von 15 Milliarden. Das heißt, sie hat ein Preis-Buch-Verhältnis von 24%. Sie können also diese Bank für 15 Milliarden kaufen, wenn Sie dran glauben, dass die 63 Milliarden Eigenkapital in der Bilanz noch da sind. Wenn Sie nicht dran glauben, dann sollten Sie es besser lassen. So wie es aussieht, glaubt das der Markt nicht. Bei der Commerzbank genauso. Preis-Buch-Verhältnis 25%, Bilanzwert 30 Milliarden, Kurswert 7,7 Milliarden. Unser genialer Finanzminister glaubt jetzt, indem er diese beiden Grafiken übereinander legt, dass sich dann die Richtung ändert. Das finde ich unglaublich spektakulär toll. Alchemie. Das ist also das, was die Märkte dazu sagen. Und sie gehen da eigentlich gerade weiter. Wenn Sie sich jetzt mal eine Deutsche Bank anschauen und sich mal überlegen, was bedeutet denn eine 25% Preis-Buch-Ratio zu den aktuellen Zinsen. Denn die Aktie, die wird ja normalerweise bewertet nach Dividenden-Diskontmodell. Das heißt, was der Markt bewertet, ist der Barwert der künftigen Cashflows abgezinst auf die Gegenwart. Das ist so bewertet man Aktien. Ja? Und wenn Sie also sich vorstellen, Sie haben 25%, die Kapitalkosten betragen im Moment ungefähr 3%, weil sie ja runtermanipuliert sind von der Zentralbank. Das heißt, die Opportunitätskosten, zu denen also die Aktienbewertung durchgeführt wird, deswegen haben wir ja überall diese extrem hohen Aktienkurse, betragen 3%. Wenn jetzt normale Kapitalkosten angerechnet würden, sagen wir mal 10, 8, 10 oder 12%, und dann der gleiche Cashflow mit dem Zinssatz abgezinst wird, was kommt denn dann raus? Dann kommt eine Preis-Buch-Ratio raus unter 10%. Wenn wir 12% Kapitalkosten annehmen, landen wir bei knapp 6% Preis-Buch-Ratio. Das heißt also, dann ist die Bank nicht mehr 15 Milliarden wert, sondern irgendwie 3. Bei einem Eigenkapital von 63. Wo sind die anderen 60 hin? Die anderen 60 sind nicht da. Die 3 Milliarden Bewertung nach normaler Zinsopportunitätskostenkalkulation im Dividendendiskontmodell heißt, dass der Markt hier nicht auf einen Cashflow wettet, sondern auf die Rettung. Das Problem, das eine Bank hat, wie die Deutsche, liegt in der Struktur von Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz. Das hat was mit den Kosten zu tun. Sie haben gerade gesehen, der Kostenwettlauf geht verloren. Das ist aber nicht die Schuld dieser Bank. Der Kostenwettlauf geht deswegen verloren, weil die Kostenreduktion, die notwendig wäre, um diese Bank auf gesunde Füße zu stellen, nicht finanzierbar ist, paradoxerweise. Was passiert da? Wir haben 22 Milliarden Erträge aktuell, ja, und wir haben auch 22 Milliarden Kosten. Und wir haben eine Ertragsprognose für 2021 von 18 Milliarden. Wenn die also jedes Jahr um 10% fällt, dann hat sie in 2 Jahren nur noch 18 Milliarden Erträge. Sie muss also auf 12 Milliarden Kosten kommen, um eine 70% Cost-Income-Ratio 2021 zu erreichen. Das ist unschwer nachvollziehbar. Um auf 12 Milliarden Kosten zu kommen, muss sie 10 Milliarden Kosten reduzieren. Und meine Damen und Herren, das geht auch. Das ist normalerweise, also technisch gesehen, im Zeitalter der Digitalisierung in einer Branche, die eigentlich nur aus Informationsverarbeitung besteht, gar kein grundsätzliches Problem. Also, und der Vorstand und das Management dieser Bank weiß auch, wie das geht, aber er kann es nicht durchführen. Warum nicht? Wenn diese Bank 10 Milliarden Kosten einsparen möchte, muss sie 20 Milliarden Restrukturierungsrücklagen für die Abfindungen bilden, und zwar sofort. Bilanztechnisch greift es sofort. Das heißt, die Rückstellung, die muss sie bilden in dem Moment, wo sie sagt, wir entlassen jetzt die ganzen Leute, weil Einsparungen erfolgen bei Menschen, nicht bei Büroklammern. Und das Ergebnis ist, dass das Eigenkapital, was sie in der Bilanz hat, ob wir jetzt daran glauben, ist eine andere Frage, aber das Eigenkapital in der Bilanz schrumpft von 63 auf 43 Milliarden, dann unterschreitet diese Bank alle regulatorischen Kapitalvorgaben, die sie je hatte. Basel II, Basel III, so viel Basels finden sie gar nicht. Und damit ist die Bank im Prinzip auf dem Präsentierteller für die Zwangsverwaltung durch die Aufsicht. Das heißt, sie kann das gar nicht machen. Ja, sie kann das technisch machen, aber sie kann es bilanztechnisch nicht machen. Und das liegt an unserem Arbeitsrecht, weil natürlich die Abfindungen so sind, wie sie sind. Und wenn dann der Herr Finanzminister hergeht und sagt, wenn ich jetzt die Deutsche und die Commerzbank verschmelze, dann kann ich noch mehr Kostensynergien rausholen, dann muss mir erstmal jemand erklären, was er mit diesen Kostensynergien denn dann macht. Also die haben ja schon Kosteneinsparpotenziale, die sie nicht heben können. Dann haben sie eben noch mehr, die sie nicht heben können. Also von daher weiß ich nicht, was für eine Rationale hinter einer solchen Fusion stecken soll. Außer, dass das ganze Gebilde dann so komplex und kompliziert wird, dass jede Verantwortung für das Desaster, das dann folgt, jeder weit von sich weisen kann. Das ist die einzige Rationale, die sich mir da noch anbietet. Und deswegen sage ich, die dunkelsten Plätze der Hölle sind reserviert für diejenigen, die sie in Zeiten einer moralischen Krise raushalten wollen. Denn Europa steckt wirtschaftspolitisch, geldpolitisch, gesellschaftspolitisch, sicherheitspolitisch in einer moralischen Krise. Und deswegen tue ich bei jedem Vortrag, erlaube ich mir das. Für alle, die was tun wollen, die können auf die Website www.atlasinitiative.de gehen. Da gibt es bald Neuigkeiten. Da arbeiten wir an einer gesellschaftspolitischen Initiative, parteiunabhängig, um die Verhältnisse in Deutschland und Europa zu ändern. Und auf Twitter können Sie meinen polemischen Ausführungen unter @MarkusKrall folgen, wenn Sie Spaß dran haben sollten. Dankeschön.
Warren Buffett, ein Investmentidol. Was man von ihm lernen kann und warum er unterm Strich für seine Aktionäre jedes Jahr den Buchwert durchschnittlich um 19% steigern konnte, erfahren Sie in einem kostenlosen Spezialreport. Wenn Sie diesen möchten, bitte hier unten in der Beschreibung kurz der Website oder den Link folgen.